nächsten Morgen erwacht Zoe in den Armen von Ray. Ihre nackten Körper zeichnen sich unter dem dünnen Leintuch ab und formen wie Amor und Psyche eine Marmorskulptur von Canova. Sie sind trocken und hungrig. Im endlos scheinenden Tunnel du Fréchu verzehren sie Cornetti. Sie haben den 45. Breitengrad fast erreicht und Turin liegt vor ihnen. Es ist Sonntag und der Stau auf dem Corso Francia entfällt. Kurz nach 10 Uhr parken sie in der Via Antonio Gramsci näher der Piazza Statuto. Zoe lässt ihre Hand über Rays Rücken gleiten und schmiegt ihren Kopf an seine Schulter. Ich liebe, an Sonntagen durch Städte zu flanieren, besonders durch Turin. Das Rationale und das Irrationale treffen sich hier. Mit Lyon und Prag bildet Turin das weiße Dreieck der Magie. Mit London und San Francisco das schwarze. Astrologie und Okkultismus sind ideologische Systeme, die mir das Fürchten lehren. Sie ersetzen die Zivilgesellschaft durch Geheimgesellschaften. Was Gramsci über Totalitarismus notierte, trifft auch auf Esoterik zu.
Ich gebe dir recht, aber in Turin gibt es mittlerweile mehr Satanisten als Kommunisten.
Mussolini hätte hier wohl nicht unterschieden.
Schau dir diesen monumentalen Brunnen an. Er erinnert an die Toten des Fréchu-Tunnels. Über den geschundenen Körpern der Arbeiter schwebt ein Genius als Allegorie für den Triumph von Wissenschaft und Technik.
Er ist attraktiv. Auch Ingenieure können sexy sein.
Für Satanisten stellt der Teufel den schönsten aller Engel dar. Eine Allianz aus Sinnlichkeit und Vernunft. Wissenschaft, Politik und Okkultismus lassen sich nicht so einfach trennen. In Turin gab es immer schon Logen, Geheimbünde, Initiationssekten wie Carbonaria, Giovanni Italia oder Massoneria. Der Teufel ist ein Logiker, sagte Heinrich Heine. Vielleicht lag er nicht falsch. Unter dem Fréchu-Tunnel sind nicht nur Tote begraben. Er beherbergt auch das Ettore Majorana Observatorium. Dort passiert Teilchenforschung, die beweisen soll, dass das Neutrino sein eigenes Antiteilchen ist. Gelingt der Nachweis, wäre das nicht nur Physik jenseits des Standardmodells, es wäre für Satanisten der wissenschaftliche Beweis für die Existenz des Teufels.
Ray lacht. Die Faschisten hatten die Eugenik, die Stalinisten den Lysenkoismus. Und nach dem Antichristen haben die Satanisten jetzt die Antimaterie. Neben ihnen hält ein dunkelblauer Maserati. Das Seitenfenster öffnet und verströmt eine angenehme Kühle. Hinter dem Sportlenkrad sitzt Zoes Schwester Elaine. Sie ist 28 und das blühende Leben. Durch die Sonnenbrille funkeln ihre Augen und Ray stockt der Atem. Zoe lässt sich in den Beifahrersitz fallen und während sich die beiden küssen, quetscht sich Ray verlegen auf die Rückbank. Das weiße Leder im Fond riecht neu und das Multimedia-System spielt Atmosphäre von Joy Division. Am Olympiastadion vorbei geht es nach Lingotto in die Via Giordano Bruno. Ein Portier öffnet den Schranken zur Einfahrt in den Hof eines alten Industriegebäudes. Der Wagen schleicht zwischen rostigen Maschinen und Containern über einen Schotterplatz in eine Lagerhalle. Das Rolltor senkt sich und sie stehen in einem Raum, wie von Shoji-Papier umhüllt. Das Licht hat wie in einer diffusen weißen Wolkenschicht keine Richtung, weder Quelle noch Ziel. Alles befindet sich in einer synthetischen Ordnung. Auf Tischen reihen sich Laborgeräte, chemische Apparate, Kühler und Schläuche. Weiße Kristalle wuchern wie Korallen über Glaskolben, Messzylinder und Spachteln. Dicke Krusten quellen aus dem Überlauf eines Beckens und überziehen den Rand mit einer samtig funkelnden kristallinen Schicht. Jedes Gefäß ist mit Thermostaten bestückt und mit Kühlern, Kolonnen und Reaktoren verbunden. Wie Zahnräder eines Getriebes bilden die Geräte eine Einheit und verschmelzen zu einer Maschine molekularer Prozesse. An den Tischen stehen weiß gekleidete Menschen, manche in Overalls, andere in Anzügen von Brioni und Kostümen von Elisab.
Benvenuti, detto per brindare. Nehmt euch eine Tasse heiße Schokolade und esst von den frischen Frühjahrstrüffeln, dem Fleisch der Götter. Wir genießen die Pizza mit Honig. Ihr werdet vor Freude tanzen, lachen und weinen. Lasst uns auf das süße Leben anstoßen und die Zukunft sehen. Ich begrüße euch in der Accademia dei Segreti. Wir werden scherzhaft Tutte Bianche genannt, mit denen wir nichts gemein haben, außer dass wir Kommunisten sind. Wir nennen uns selbst Ottiosi, weil wir Müßiggänger sind, oder besser Menschen mit Muse. Die leere Betriebsamkeit liegt uns nicht. Es ist eine Illusion zu glauben, je aktiver man werde, desto freier sei man.
Den Tätigen fehlt gewöhnlich die höhere Tätigkeit. In dieser Hinsicht sind die Emsigen faul, oder wie Nietzsche sagte, die Tätigen rollen wie der Stein rollt, gemäß der Dummheit der Mechanik. Unsere Gesellschaft geht auf das 16. Jahrhundert zurück und wurde von Giambattista della Porta gegründet. Die Magie der Natur ist unsere Obsession. Sie ist unser Daimon, dessen Stimme wir folgen. Man hat uns als okkulte Organisation bezeichnet, aber das ist nicht richtig. Das Okkulte von heute ist obszön wie käufliche Liebe. Es findet sich nicht auf einsamen Friedhöfen und in dunklen Kellern. Es regiert in den Vorstandszentralen und politischen Parteien. Es posiert in der grellen Sonne der Medien. Das Okkulte der Gegenwart ist nicht das Verborgene, sondern das Verlorene. Paolo ist ein geborener Agnelli, nennt sich aber Angeli, weil er in seiner Jugend Stimmen von Engeln vernommen hat. Er ist spezialisiert auf Glossolalie. Und sein Zungenreden ist für romantische Avancen bei Damen berühmt. Mit dem Fiat-Konzern wollte er nie etwas zu tun haben. Er strebt nach einem neuen Fiat. Eine neue Gesellschaft der Gerechtigkeit, des Wissens und der Erkenntnis soll werden und geschehen. Eine neue Conditio Humana soll erstehen, die Menschen in Freiheit und Gleichheit global verbindet und zu einer Einheit verschmilzt. Reh beginnt zu schwitzen. Vielleicht liegt es an der heißen Schokolade und den üppigen Honigtrüffeln. Er fährt sich an die Stirn und spürt die dickflüssige Konsistenz der Schweißtropfen. Als er genauer um sich schaut, sind die Wände von einem wattigen Pilzmyzel überwachsen. Die Stimmen klingen dumpf und gleichzeitig klar, wie in einem Tonstudio ohne Nachhall und frei von Störgeräuschen. Dunst setzt ein und Sprache wird zum Isolationsmaterial. Zeichen werden zum Dämmstoff. Der Blick trübt sich und die Luft kondensiert zu feinem Nebel, der als rauchiger Schleier auf Kniehöhe über dem Boden schwebt. Feste Gegenstände nehmen einen schleimigen Aggregatzustand an und vibrieren wie Gelee im Speisewagen eines Zuges. Kleidung und Haut bedecken Rays Körper wie Wellen den Ozean. Wabbelndes Fleisch, aber keine Muskelmasse, keine Sehnen, nur einzelne zusammenhanglose Zellen. Die Verflüssigung der Welt als ultimative Flutation der Zeichen und Körper lässt die Erinnerung implodieren. Und die Zeit wird zähfließend, bis sie stillsteht. Dickflüssig und träge, Sirup und Gelatine, Melasse und Sohle. Alles, was jemals gewesen sein wird, ist gleichzeitig eingetroffen. Alles in vitro, nichts in vivo.
Räse sehen blass aus. Trinken Sie ein Glas Wasser und reinigen Sie Ihre Gedanken. Wir brauchen Sie hier. Sie haben die richtigen Fragen für unsere Antworten. Wir haben die Lösung, wissen aber nicht warum und wofür. Ich bin ein Analphabet der Wissenschaften. Ein Genie, dem Engel die Hände führen, wie Lukas den Pinsel. Unsere Erfindung ist non-humana manufactum, ein Archairopoieton der Aufklärung.
Ray reißt der Faden. Er kann sich nicht konzentrieren. Elens weiße Bluse spannt und der perlmuttfarbene Knopf unter dem Dekolleté droht in sein Auge zu springen. Eine kleine Abweichung im Stoffwechsel, eine Änderung des Hormonspiegels, eine Störung der Neurotransmitter und wir nehmen die Welt in unserem Gehirn völlig anders wahr. Ob jemand agil bei der Arbeit sitzt, drei Häuser baut, 30 Romane schreibt oder der Welt passiv gegenübersteht, ist nur eine kleine Divergenz physischer Parameter. Ray taumelt ans hintere Ende der Halle und steigt auf der Suche nach dem Waschraum eine Treppe hinab. Eine Schleusentür gibt den Weg frei und ein Gang voller Serverracks und Kabelstränge führt in eine helle Kammer. Ray schwindelt es. Er ist müde und träge, wie vom Mittagsdämon gepackt. Seine Seele entgleitet ihm.
Sie sehen blass aus. Setzen Sie sich. Mein Name ist Adamo. Ich bin Künstler und werde Sie porträtieren. Ich arbeite nicht mit Farbe, Pinsel und Leinwand. Ich bevorzuge Medien und Werkzeuge, die tiefer in die Materie vordringen.
Willenlos sinkt Ray in einen weichen Kunstlederstuhl. Ein Helm wie aus Fassbinders Weltamt Rat stülpt sich über seinen Schädel und sanfte Ströme massieren die Kopfhaut.
Haben Sie keine Angst. Der Molekularscanner tastet das Gewebe ab und schickt die Rohdaten an einen Computer. Ein Molekulardrucker wird eine atomgenaue Kopie erstellen und in wenigen Stunden werden wir Ihr Porträt aus Fleisch und Blut in Händen halten.
Der Drucker ist mit Elementen des Periodensystems bestückt, die zu allen existierenden natürlichen und allen denkbar möglichen künstlichen Molekülen synthetisiert werden können. Wird ein Stück Brot kopiert, schmeckt es wie das Original. Ist es ein Käfer, kriecht dieser nach der Prozedur davon. Eine neokabbalistische Schreibmaschine, die nicht alphanumerische Zeichen, sondern Atome und Moleküle manipuliert. Wie aus Buchstaben und Wörtern Texte entstehen, materialisieren sich aus chemischen Bindungen reale Objekte. Adamo nutzt den selbstgebauten Molekularschreiber für seine Lyrik. Adamo begann mit kleinen Haikus zum Schlucken, die kurz ins Gehirn schießen. Bekannt wurde er durch seine molekulare Kunstgeschichte. Für jeden Stil synthetisierte er entsprechende Substanzen, die in der Wahrnehmung Bilder des Impressionismus, Expressionismus, Kubismus oder Surrealismus hervorrufen. Tausende Picassos rauschen durch das Gehirn und Bilder von Paul Klee ziehen imaginär vorüber. Mehr als dieser sein gesamtes Leben gemalt hat. Derzeit schreibt Adamo molekulare Gedichte, die er Poems nennt und als bizarre biokristalline Strukturen präsentiert. Die zweite Generation von Molekularkünstlern sind junge Wilde wie Hava. Sie entwirft Insekten mit vielen Beinen und absurden Flügeln, die sich aus Larven entwickeln. Im Puppenstadium harren sie jahrelang in Museen und Sammlungen aus, um über Nacht zu verschwinden. Flimmerndes Licht massiert Reys geschlossene Augenlider und ein Strom von Farben durchflutet sein Gehirn. Ist Adamo ein neuer Prometheus, der über ästhetische Effekte hinaus lebendige Werke schafft? Wirkliche Kunst als reales Leben? Keine bourgeoise Poesie, sondern Werke der Autopoiesis? Aber wenn eine Funktion der Kunst darin besteht, das Zukünftige zu entbergen, will Ray nicht als inverser Dorian Gray enden. Er will kein Porträt von sich. Er hasst Selfies und Gadgets mit Ei. Jeder Individualismus ist im Konformismus. Gleichzeitig ahnt er, dass das 21. Jahrhundert neuronal und molekular bestimmt ist. Die Revolutionen des 20. Jahrhunderts haben beim Größten, dem Volk, angesetzt und mussten scheitern. Die Veränderung der Gesellschaft beginnt bei den kleinen Dingen. Es braucht keinen Totalitarismus. Es braucht den Minimalismus der Moleküle. Es braucht Katalysatoren und Enzyme. Das Kleinste hat die größte Wirkung. Ray befreit seinen Kopf aus der Maschine und schwankt in den Waschraum. Im Spiegel erblickt er entsetzt sein Haar, das sich wie Spiralfedern aus dem Scheitelbein schraubt. Seine Frisur ist ihm heilig. Als Jugendlicher las er einen Bericht über Vahram Hakupian, in dem der fromme Mann aus dem Iran mit einer diamantbesetzten Nadel einen Spruch aus dem Buch Salomo in ein einzelnes Haar einer Jungfrau gravierte. Seitdem glaubt Ray, die Haare sprießen wie Magnetbänder aus dem Kopf und speichern alles, was er denkt. Die Sätze wachsen Tag und Nacht, wobei manche Träume farbliche Schattierungen von weiß bis dunkelbraun ins Deckhaar zaubern. In seiner Vorstellung trägt er eine ganze Bibliothek auf seinem Haupt, die jetzt in Unordnung geraten ist. Die Haare sind verfilzt und seine Erinnerungen durcheinander.
Ray, du siehst blass aus. Wir haben dich gesucht. Paolo möchte dir die Fabrik zeigen.
Zoe klingt ungeduldig.
Mach mir jetzt nicht schlapp. Wir ziehen das durch. Ich werde dich dafür lieben. Die Oberschicht braucht keine Erkenntnis. Die Oberschicht hat alles richtig gemacht.
Zurück in der Halle sind alle versammelt. Sogar die Einäugige von den neuen Augen ist hier. In den Kolben und Reaktorgefäßen kochen Lösungsmittel, Rotationsverdampfer und Vakuumpumpen surren.
Signore Ray, Ihre Arbeiten über Schleim haben uns die entscheidenden Hinweise geliefert und Sie werden auch das letzte Rätsel lösen. Sie haben ein Bündel von Transponsons in neun Augen unbekannten Ursprungs lokalisiert. Diese springenden Gene sind viel faszinierender als Viren. Viren sind egoistisch. Sie wollen die Welt nicht verändern. Sie wollen sich nur reproduzieren. Transponsons sind viel intelligenter und altruistischer. Sie kodieren eine Reihe von Proteinen, mutieren und lernen. Sie teilen ihr Wissen, kommunizieren untereinander und mit uns. In der Geschichte unserer Gesellschaft hat es Wachstum, Macht und Sex immer nur vertikal gegeben. Von oben nach unten, von unten nach oben. Das ist das Übel der Welt, das Ungleichheit und Kriege verursacht. Der wahre Sozialismus ist horizontal gleichberechtigt und genetisch. Um von Demokratie zu sprechen, müssen wir zuerst begreifen, was Demos bedeutet. Demos ist nicht einfach das Volk. Demokratie heißt das Volk, das seinen Daimon gefunden hat. Unser Eudaimon sollen die Transponsons im Schleim sein. Und ihnen zu Ehren taufen wir hiermit die Academia de Segreti in Academia de Segreti. Ab nun sind wir keine Geheimgesellschaft mehr, sondern eine Schleimgesellschaft. Es lebe die Schleimzeit.
Vom Dach der Halle hängen fingerdicke Schlauchstränge mit grüner Flüssigkeit, die sich am Boden verzweigen und in gläserne Reaktoren münden. An einigen Stellen verdichten sich die Schläuche zu einem Geflecht schwebender Knoten, die ein labyrinthisches Muster in den Raum zeichnen. Feierlich gestikulierend schreitet Angeli wie einem grünen Faden folgend an einem Schlauchbündel entlang und führt durch die biochemische Fabrik.
Wir kultivieren Pilze und Algen im industriellen Maßstab, um Extrakte für neue chemische Verbindungen zu gewinnen. Grüne Schwebealgen fließen durch kilometerlange Schlauchsysteme und absorbieren am Dach des Gebäudes Sonnenlicht für die Photosynthese. Die Algen produzieren Tyrosin, die Pilze an den Wänden Psilocybin. In den Glasreaktoren findet die Umwandlung in Dopamin und Psilocin statt. Durch Synthese entsteht aus der Verbindung der beiden Substanzen das neue, bislang in der Natur nicht vorkommende Molekül Psilamin, kurz P+ genannt.
Zoe bringt ein Tablett mit Cocktails und verteilt die Gläser. Wie einen Gral erhebt Angeli die transparente, schleimige Flüssigkeit und versenkt seinen Blick in das Glas, als wäre es eine Kristallkugel, die ihm die Zukunft offenbart.
Lasst uns P+ trinken. P+ ist die molekulare Skulptur, die nicht im Museum verstauben will. Sie soll in unserem Blut und unserem Gehirn ästhetisch wirken und unsere Empfindungen stimulieren. Wir wollen ihr Sockel, ihr Raum, ihr Medium sein. Sprache und Bilder werden nicht länger getrennte Sphären bilden. Logik und Sinne, Vernunft und Emotion werden zu einer neuen Synthese finden. P+ stiftet die Identität von Geist und Materie. Ein kleines Molekül und die Welt ist eine andere.
Angelis Augen beginnen feurig zu funkeln. Er ist von Besessenheit gezeichnet und in freudiger Erwartung eines Anfalls von Glossolalie. Er spürt eine epileptische Kraft aufsteigen und zuckt verheißungsvoll.
Ray, die meisten Menschen fragen sich, wer sie sind, woher sie kommen und wohin sie gehen. Die Antworten sind banal und inflationär. Sie füllen Bände von Lebensberatungsliteratur. Die entscheidende Frage lautet, was sind wir? Aus welchem Stoff setzen wir uns zusammen? Was ist Materie und wie beginnt sie zu leben? Die Academia de Secreti hat die Antwort in P+ gefunden. P+ offenbart das Sein als Schleim. Es befreit die Objekte der Wahrnehmung von falscher Phänomenologie und macht sie zu wahren Gegenständen der Erkenntnis. Die versklavte Materie, die um des Tauschwerts und eines inszenierten Gebrauchswerts willen vergewaltigt wurde, findet zu ihrer Nacktheit. P+ öffnet die Tür in die Tiefe der Materie, zu Psychedelia und Phantasia des Fleisches.
Ein Laborant im weißen Arbeitsmantel löst sich von einer Apparatur wie eine Stabheuschrecke. Er ist bislang nicht aufgefallen, zu mimetisch war er mit den Geräten verschmolzen. Als er näher kommt, erkennt Ray den Studenten aus Bremen. Boris schiebt sich die Brille zurecht und startet ohne Lippenbewegung wie ein Bauchredner einen Monolog.
Produktion von P+ fallen große Mengen schleimiger Biomasse an. Wir betrachteten den Schleim zuerst als lästigen Nebeneffekt. In ihren Arbeiten über Schleim fanden wir schließlich den entscheidenden Hinweis. Er ist nicht Nebenprodukt und Abfall des Prozesses. Er ist dessen Ursache und Beginn.
Rays Hirn füllt sich wie ein Schwamm mit Blut und die Amygdala flutet das limbische System. Die Schleuse zum Unheimlichen öffnet sich und gibt die Einsicht in eine verschüttete und verdrängte Welt frei. Der Schleim ist keine beiläufige Ausscheidung, kein normales Körpersekret. Er ist eine eigene Lebensform. Vielleicht lag Boris mit seinen Spekulationen in Bremen richtig und der Schleim ist älter als das Leben auf der Erde. Vielleicht wartet er nur auf den richtigen Zeitpunkt für seine Auferstehung. Und vielleicht ist P+ das Medium seiner Kommunikation, eine molekulare Sprache, in der er sich mitteilt. Boris hat zu viel Speculative Fiction gelesen, aber es braucht Phantasten wie ihn, um die Natur als einen schleimigen Prozess zu erkennen, der alle Dinge und Lebewesen in einem kriechenden Netz aus Relationen zu einem Nexus verschmilzt. Boris wirkt auf seine Mitmenschen emotionslos, doch der Eindruck täuscht. Sein Gesicht ist mimiklos, aber voller Sommersprossen. Sie erregen Rees Aufmerksamkeit und erzeugen wundersame Pareidolien. In den kurzen Pausen zwischen den Sätzen werden die Pigmentpunkte zu Pixel, die sich zu Mustern und Zeichen formieren. Das Melanin zaubert Emoticons in sein Gesicht, die seine Worte begleiten wie Untertitel einen Film.
P+ ist die kleinste Skulptur der Welt, deren Produktion die größte Skulptur hervorbringt.
Bei der Herstellung von P Plus fallen Unmengen von Schleim an und gleichzeitig verflüssigt P Plus bei Einnahme unserer Wahrnehmung der Welt in einem schleimigen Zustand. In anderen Worten, der Konsum von P Plus verändert Wahrnehmung und Psyche und die Erzeugung von P Plus modifiziert die Beschaffenheit der materiellen Welt. Wir dachten zuerst an Zufall, dass der Zustand, den P Plus in der Innenwelt psychotrop hervorruft, sich bei der Fabrikation in die Außenwelt übersetzt. Aber P Plus ist im doppelten Sinn ein janusköpfiges Molekül. Es wirkt in zwei Richtungen, nach innen und nach außen. Es zielt auf das Kleinste und das Größte. Es hat zwei Seiten, über die es im Gehirn andockt. Eine Seite agiert als Partialagonist der D2-Rezeptoren, die andere als derjenige des 5-HT-Rezeptors. Es wirkt psychisch und physisch, imaginär und real. Die halluzinogen, fiktionale Energie im Inneren der Psyche deckt sich mit der Veränderung der äußeren Realität. Es ist psychotrop und physotrop. Eine Kongruenz zwischen Denken und realem Sein, zwischen Gehen und Nehmen, stellt sich ein und setzt eine Pumpe zwischen Innen und Außen, dem Kleinsten und dem Größten in Betrieb. In ihrer legendären Arbeit über Transfusions in neuen Augen haben sie Gene für die Schleimproduktion lokalisiert, die viel älter als die Tiere selbst sind, und die Frage aufgeworfen, ob diese springenden Gene auf andere Arten übergehen können. Für mich ist das der Beweis für eine uralte, schleimgeborene Lebensform, die am Meeresgrund den richtigen Zeitpunkt abwartet, um aufzusteigen und Spezies zu besiedeln. Ich nenne diese urzündlichen Schleimtransposons in Verehrung für H.P. Lovecraft Cthulhu-Gene. Unter Laborbedingungen ist es uns bislang nicht gelungen, ein Protoplasma herzustellen, das P-Plus selbstständig erzeugt. Das springende Gen regt, wie in den neuen Augen, keine Ausschüttung von P-Plus an. Nur im Menschen wird das Gen für eine erweiterte Proteinsynthese ausgelesen und bewirkt die körpereigene Produktion von P-Plus. Vermutlich, weil P-Plus wie viele andere psychotropen Substanzen primär im Menschen wirkt. Wir fragen uns, wie wir das Gen an der richtigen Stelle einschleusen können, damit es die Produktion von P-Plus im menschlichen Körper anregt. Was es braucht, ist der geeignete Schleimproduzent, um einen lebenden Bioreaktor für die Produktion von P-Plus nutzen zu können.
Boris, Sie haben die richtigen Fragen. Wozu braucht es mich?
Ray, die Antwort sind Sie. Zoe legt die Hand auf Rays Schulter und küsst ihn am Ohr.
Das Transposon ist übergesprungen und lebt in deinem Körper. In dir hat es den geeigneten Wirt gefunden. Du bist der Träger des Cthulhu-Gens.
Anjali hebt feierlich ein weiteres Glas. Die Situation verlangt nach Pathos und nach einer Pause verkehrt sich sein verinnerlichter Blick nach außen, um sich in Ray zu vertiefen.
Ray, Sie sind die Hoffnung auf Veränderung. Alles, was Sie denken, wird sich in Realität übersetzen. Sie leiden an der heiligen Krankheit und wurden für die Übertragung auserwählt. Ihre Gedanken sind ansteckend und werden die Welt mit Ideen infizieren. Lasst uns auf Ray trinken. Er ist Anfang und Ende, Geminus und Bizeps. Er ist Janus mit den zwei Gesichtern. Er schaut in die Vergangenheit und blickt in die Zukunft. Er verbindet Geist mit Materie.
Ray spürt, dass mit ihm etwas nicht stimmt. Seit Tagen leidet er an Schweißausbrüchen, Halluzinationen, Albträumen und Entfremdung. Er ist blass und fühlt sich zuweilen krank. Malaria-Schüben gleich überkommen ihn Stimmungen, die eine Denkseuche auslösen und ihn wie ein Discarger-Dämon quälen. Die Transposons müssen in seine Blutbahn gelangt sein. Aber wie haben sie sich an der richtigen Stelle im Genom platzieren können? Wie haben sie Billionen Zellen besiedelt? Wieso er?
Ray fühlt die Schwerkraft. Sein Körper wird weich und beginnt wie warmes Wachs zu schmelzen. Seine Knochen bestehen nur noch aus Mark und sein Kopf versinkt im Rumpf. Wie ein Unterseeboot taucht er in die Gedärme und sein Äußeres stülpt sich nach innen. Die Konsistenz der Welt wird löchrig und locker wie Hefeteig bei der Gärung. Überall ist Schaum. Die unzähligen Bläschen wölben sich zu architektonischen Sphären und kosmischen Domen, um plötzlich zu platzen. Die Sicht wechselt vom Komplex zum Fischauge und das Boomer zersetzt sich zu Schleim. Die Maßstäbe verfließen und Ray kann in der Zeit vor- und zurückschwimmen, im Raum auf- und abtauchen. Er hat keinen Durchblick, den braucht er nicht. Die Dinge verhalten sich wie unter einem Brennglas. Aus der Ferne nebulos, diffus, aus der Nähe detailgenau und scharf. Die Idee eines panoptischen Blicks und einer totalen Transparenz erscheinen ihm als verlorenes Paradigma. Das Panorama einer Landschaft oder der Anblick einer Bibliothek ist verführerisch schön, aber leer, ohne Sinn und Entität. Der Löwe lauert unsichtbar im Gras und die Bombe zündet im Schatten der Buchdeckel. Ray ist ohnmächtig geworden und erwacht auf einer Chaiselongue. Er liegt in einem von Carlo Bugatti möblierten Büro. Fremde Schriftzeichen, Dünndärme, Venen und Zähnen sind in die Textiltapete eingewoben. Seine Farbwahrnehmung ist intensiviert und periphere Dinge am Rande des Sichtfelds beginnen lebendig zu werden, zu krabbeln und leise zu flüstern. Die unheimlichen Wesen erinnern an Kafkas Odradek und schieben sich als Hybride aus Stuhl und Insekt, Maulwurf und Zimmerpflanze, Bierflasche und Gnom über den Boden. Der Orientteppich verwandelt sich in eine Riesenschildkröte und rezitiert Sätze aus Huismans Aribur. Ray hofft, alles sei nur ein Traum. Er wartet auf den Signalton des Weckers oder einen Anruf, aber was er hört, ist das Rauschen des Blutes in seinen Ohren. Wenn die Ununterscheidbarkeit zwischen Traum und Realität Fakt wird, bleibt nur noch die Fiktion. Erst jetzt bemerkt er Zoe und Elaine. Sie sitzen mit überkreuzten Beinen wie Psychoanalytiker in Ohrensesseln hinter ihm. Zoe ist klug, Elaine ist schön. Zusammen sind sie wie dick und doof. Elaine ist durch und durch mittelmäßig. Sie hat die perfekten Maße für Körpersymmetrie und Harmonie. Würde man alle Mädchen aus Paris vermessen und von den Proportionsdaten das arithmetische Mittel nehmen, Elaine wäre das Produkt. Genau das, wonach sein Trieb begehrt.
Ray, entspann dich. Es ist bald vorüber.
Darmwinde lösen sich und ein Reflux befördert dicken Auswurf aus dem Schlund. Vielleicht war die Psychoanalyse nur eine vorübergehende Kränkung der Menschheit und der große andere heißt Schleim. Vielleicht wurde Freud bislang völlig missverstanden und das eigentliche Trauma ist ein muköses Drüsenorgan. Die Reparatur und Erneuerung des Menschen musste jedenfalls in der Zelle ansetzen und im kleinsten Molekül des Körpers beginnen. Die Therapie muss sich durchs Fleisch fressen, wie die Hornzähne des neuen Augensaugmauls. Elaines Stimme beginnt, Ray sanft zu massieren. Die Worte werden in seinen Träumen Fleisch und er will sich mit ihren Sekreten vereinen.
Die kleinste Spur eines Stoffes vermag unser Schicksal zu bestimmen. Ohne Stoff keine Träume und ohne Träume keine Wirklichkeit. Deine Geisteskräfte sitzen in den Drüsen und Poren, nicht im Hirn. Im Schweiß deines Angesichts spiegelt sich die Zukunft. Jetzt, wo die Revolutionen vergessen sind, beginnt die Arbeit an der Fiktion. Aber wie soll man den Kopf und die Welt frei bekommen? Alles ist versteckt von den Trümmern der Ideologie. Nach dem Tod der großen Erzählungen bleibt nur die Sorge um Gesundheit und Sicherheit. Die Menschen glauben an ein Ich, das im Gehirn sitzt und halluzinieren ihre Identität. Sie fürchten sich, Fleisch zu sein, ekeln sich vor Eiter und Lymphe, schämen sich für Rotz und Ausscheidungen. Wir wollen geistige, hehre Geschöpfe sein. Aber das ist Schall und Rauch. Was es braucht, ist Arbeit am Fleisch.
Bevor Rehs Gene Amok laufen, meldet sich Zoes klare Stimme der paranoischen Vernunft.
Es braucht mehr Entropie, denn Entropie ist Realität. Zum Wesen des Seins gehört auch das Verwesen als Verwandlung und Transsubstantiation. Pi Plus speist den Fluss, der die Gedanken mitreißt und das Bewusstsein in den Aggregatzustand des Fleisches versetzt. Wir müssen den Anthropozentrismus hinter uns lassen und in den Zustand der Verdauung übergehen.
Wir müssen andere Wesen werden, um das Wesen des Seins zu erkunden. Wir sind es leid, uns an Symptomen abzuarbeiten. Die Religion, die Politik, die Ökonomie, die Kunst. Alles nur Epiphänomene. Zerstreuende Unterhaltung für verzweifelte Ich-Suche. Schleim dagegen ist eine radikal ontologische Kategorie. Die Wahrheit wächst im Fleisch. Sie ist nicht Luft. Sie hat Gewicht und Körper. Ontologie ist etwas für Metzger. Es geht um den verschnittenen Knochen und Fett, Fleisch und Innereien. Die Körper wollen aufgebrochen werden wie reife Feigen. Der Saft soll sich auf den Boden ergießen und zu einem schlammigen Tümpel eindicken.
Reh fährt sich streichelnd durch sein Haar und geht jeden Erinnerungsstrang einzeln durch. Bei welcher Gelegenheit sind die Transponsons übergesprungen? Es muss in Pojak passiert sein. Bei der Probenentnahme des Keimzellengewebes fiel es ihm nicht auf, aber am Abend hatte er einen Einstich im Handballen. Die Nadel der Biopsiestanze dürfte durch Tier und Handschuh gedrungen sein und Zellen in die Blutbahn gedrückt haben. Fresszellen verhinderten eine Entzündung, setzten aber die Transponsons frei, die mit dem Blut in die Organe geschwemmt wurden. Zu ersten harmlosen Schüben kam es in Bremen und Paris. Im Unterschied zu einer Virusinfektion gibt es kein Fieber, kein Immunsystem kämpft gegen etwas an. Stündlich schreitet der Prozess voran. Die Transponsons haben begonnen, sein Genom umzuprogrammieren und seine Zellen in eine neue Ordnung zu bringen. Ray realisiert, was er lange verspürt hat. Er ist nicht mehr Herr in seinem Körper. Sein Name ist Legion, denn er ist viele. Auf Rays glänzender Stirn kriechen dicke Schweißtropfen wie Nacktschnecken umher. Angeli beugt sich über ihn und setzt ihm einen Katheter unter der Bauchdecke, aus dem kranige Flüssigkeit tropft. Gierig benetzt er seine Zunge und verteilt die Sülze über Zahnfleisch und Gaumen. Er will P-Plus in reinster Qualität schmecken und blickt sehnsüchtig auf den aufgedunsenen Körper.
Ray, Sie sind der erste Mensch, der seine eigene Artgrenze überschritten hat. Sie sind das Plus-Ultra einer neuen Zukunft. Menschen sind in den Weltraum geflogen und in die Tiefsee abgetaucht, aber noch niemand hat seine genetischen Grenzen überschritten und sich aus dem Verlies seines Körpers befreit. Sie mutieren zu einem Gestaltwandler, der sich auf die Flucht aus der Notwendigkeit begibt. Wir alle sind im Schleim geboren und werden im Tod wieder zu Schleim. Sie aber werden als Schleim ewig existieren. Sie werden frei sein. Sie werden gleichzeitig formlos und jede erdenkliche Form sein. Sie werden Form und Antiform, die personifizierte Kontingenz sein. Wir beneiden Sie. Wir haben alles versucht, ein anderer zu sein. Wir haben mit enthemmenden Substanzen experimentiert, die direkt auf das Nervengewebe einwirken. Wir haben Rezepte von Giambattista della Porta probiert, Natriumoxybat getestet, Drogen aus harmlosen Supermarktartikeln gewonnen, Solarkain aus Sonnenschutzsprays und Benzokain aus ejakulationsverzögernden Peniscremen extrahiert und riesige Dosen wasserlöslicher Vitamine geschluckt. Nichts konnte uns befreien. P-Plus gibt uns die Möglichkeit, für kurze Zeit ein wenig wie Sie zu sein, die innere Stimme der Welt zu vernehmen und das Sein zu spüren. Sie aber werden P-Plus für immer sein. Sie werden in uns wirken und zu uns sprechen. Sie werden unser Daimonion sein.
Und dehnt sich, bis abrupt der Faden reißt. Es ist Nacht und der blaue Maserati nimmt im Kreisverkehr die Ausfahrt auf den Corso Giulio Cesare. Ray liegt im Fond des Wagens und blickt auf die von Regentropfen gepunkteten Seitenfenster. Wie Facettenaugen reflektieren sie die Umgebung.
Auf der A4 nach Triest werden die Punkte zu Linien und ab 180 Stundenkilometer zur Fläche. Alain liebt Geschwindigkeit. Sie sitzt neben Zoe am Steuer und bringt den V8 zum Atmen. Die Reifen zentrifugieren das Wasser der Fahrbahn und zerstäuben es zu feinem Sprühnebel. In das Brummen des Motors mischt sich das Reifengeräusch und überlagert sich zu einem vibrierenden Ton, der je nach Regenstärke und Geschwindigkeit seine Höhe wechselt. Ray ist für alle Arten von Apophenie empfänglich. In Wolken sieht er Gesichter, im Lärm einer Kreissäge vernimmt er ausgelassenes Lachen. Mit zunehmendem Alter verschwinden diese Sinnestäuschungen meist. Bei Ray verstärken sie sich aufgrund seines erhöhten Dopaminspiegels. Er pflegt sie in seinen Tagträumen und die Dinge reden mit ihm. Im Gesäusel des Wagens hört er Sirenenstimmen und der Wasserfilm auf dem Straßenbelag beginnt zu singen. Mit der Müdigkeit setzt der Chor ein, der seine ruhelosen Gedanken orchestriert und in einer polyphonen Flut ertränkt. Alles fließt, das Auto, die Gedanken, die Körpersekrete und der Regen. Die Straße wird zum Strom des Unterbewussten. Ein letzter Satz aus der Aeneis kommt ihm in den Sinn, bevor ihn die Musentöchter des Achilleus in den Schlaf wiegen und ihn der Sog des Vergessens forttreibt. Die Seelen, denen das Fatum anderer Leiber bestimmt ist, schöpfen aus Lethes Wellen heiteres Nass. Bei Udine setzt die Morgendämmerung ein. Mit dem Licht versiegt Lethe und die 500 PS jagen Aletheia entgegen. Sie wollen es wissen und beschleunigen den Wagen zwischen Amaro und Zöbern auf 300 Stundenkilometer. Zoe steckt ihren Kopf zwischen die Nackenstützen und streichelt Reys aufgedunsene Beine.
Wir sind bald in der Stadt der Schnitten. Die Wiener sind am Boden und kriechen. Sie lechzen nach dem Konjunktiv und verhalten sich zur Realität wie die Schnitten zum Salz. Bei Berührung mit der Wahrheit krümmen sie sich und beginnen zu schäumen. Die Wiener interessieren sich nicht für die Welt. Ein Russe ist ein gerollter Hering, ein Moor, ein Dusel und ein Indianer die Begleitung zur Melange. Du wirst in ihre Körper dringen wie ein warmes Messer durch Butter. Du wirst ihre Körper besiedeln und ihr Fleisch zu breit-horustiger Skulpturen kuttern.
Aliens glitzernde Fingernägel tanzen über den Touchscreen des Armaturenbretts und Flash for Fantasy von Billy Idol erklingt über die Lautsprecher.
Ray, du bist das Fleisch für die Fantasie, das Nährmedium für unsere Träume und Sehnsüchte. In dir wird eine Gesellschaft heranwachsen, die alle Menschen, Organismen und Dinge in neue Verhältnisse setzt. Wir sind keine okkulten Drogenfreaks, die glauben, dass sich die Realität durch die Wahrnehmung verändert. Wir glauben vielmehr, die Veränderung der Wahrnehmung geht mit der Veränderung der Wirklichkeit einher. Wir fordern eine Ästhetik des Realen und der Materie. Materialitäten spielten in der beliebten Kunst immer schon eine wichtige Rolle. Aber nun ist es die Materie an sich, die zur Kunst wird. So wie die Wissenschaft zur Kunst werden musste, um Wirklichkeit zu werden, muss die Kunst Materie werden, um wirklich zu sein. Wir werden durch dich eine ganz neue Vorstellung von Materie bekommen. Wir werden in dir wohnen, sprechen und lieben.
Kurz vor Schwächert wird die Luft schwer. Der Nieselregen verdichtet sich und beginnt lange Fäden zu ziehen. Die feuchte Luft im Auto kondensiert an den Scheiben und die Sitze füllen sich wie Schwämme. Es riecht modrig und das weiße Leder am Himmel scheint von einem feinen Myzel durchzogen. Die Chromleisten werfen Bläschen, unter denen Rost kriecht und im Fußraum stauen sich Pfützen. Auf der Radetzky-Brücke über dem Wienfluss ist Schluss. Der Maserati läuft nunmehr auf drei Zylindern und raucht aus dem Motorraum. Sie steigen aus dem Wagen und Ray beugt sich matt über das Brückengeländer. Er steht an dem Ort, den die Wiener als Tor zur Hölle bezeichnen und erbricht wässrigen Schleim. Der Dämon, der ihn im Pojak gefunden hat, ist am Ziel. Die Cthulhu-Gene, die in den neuen Augen am Grund des Meeres schlummerten, werden seit ewigen Zeiten wieder ausgelesen. Sie leben im Fleisch ihres Wirtes auf und bestellen ein gewaltiges Festmahl, von dem sich die Welt endlos nähren wird. Von der Zirbeldrüse ausgehend hypertrophieren alle Drüsen in Rays aufgeschwemmtem Körper und beginnen P-Plus zu produzieren. Die Keimdrüsen in seinen Hoden schwellen mächtig an und die Schweißdrüsen sondern pralle Tropfen ab. Aus seinen Augen laufen pastös dicke Schleimpatzen und sammeln sich vor seinen Pupillen wie aufgeblähte Kontaktlinsen. Zoe umarmt ihn zärtlich von hinten und knetet seinen schwammigen Bauch.
Die Menschen sind ausgetrocknet und brennen wie Zunder. Sie leiden an Burnout und Depression. Sie sind krank vor Sorge um Gesundheit und Sicherheit.
Museen und Kunsthallen verwandeln sich in Spas. Wellnesskünstler inszenieren Naturlandschaften, Sonnenuntergänge und Bachläufe für denaturierte Großstädte, die den Bezug zur Welt und zur Natur verloren haben. Seit der Moderne glaubt die Kunst an Produktion ohne Narration. Aber wenn es nichts mehr zu erzählen gibt, reißen die Fäden und die Verbindung zur Welt bricht ab. Das Dauern der Menschen hat ihre Mumifizierung zur Folge. Sie sind saftlos, petrifizieren und werden zu Fossilien. Bevor die Menschheit ausstirbt, konserviert sie sich. Sie kuratiert ihr Verschwinden im Museum der Posthistorie als Paradies des ewigen Jenseits. Die Akademie der Sekrete will die Menschen mit Feuchtigkeit versorgen und uns alle protoplastisch zu einer neuen Gemeinschaft verschmelzen. Der Schlange, der du bist, wird uns retten. Er wird unser Volanster, unser Oikos und unser Polis sein.
Ray ist kalt. Sein Körper ist nass und glitschig. In seinem Kopf perlen Gedanken wie Gas im Blut eines dekompressionskranken Tauchers. Im Proka-Areal bilden sich kleine Sprechblasen und kitzeln ihn mit Fragen. Was passiert, wenn Systeme irrational werden? Steigt damit ihre Komplexität oder ihre Intransparenz? Verselbstständigen sich die Ausdifferenzierungen und Unterscheidungen? Schwellen die Diskurse, Regeln und Logiken zu einem polyphonen Rauschen an? Oder verbergen sich dahinter schlichte Machtspiele, die sich in der vermeintlichen Unübersichtlichkeit geschickt tarnen? Wann kollabiert Komplexität? Wie entsteht aus Chaos Ordnung und Harmonie? Wie bilden sich Symmetrien und Strukturen, Kristalle und Muster? Wodurch wird alles einfach, klar und sauber? Die Sprechblasen platzen. Sie sind das Letzte, was er von seinem Ich hört. Sein Selbst verflüssigt sich und ertränkt den Durst nach Antworten. Der Hunger nach Reinheit, Übersicht, Kontrolle und Überwachung ist erloschen. Der Schleim hat Ray besiegt, um ihn zu retten. Der Leviathan ist aus den Tiefen des Meeres aufgestiegen, um die Individuen in seinem Protoplasma zu verschmelzen. Er ist nicht feuriger Geist und brennende Ideologie, er ist nasse Materie. Ein einzelnes Lebewesen und gleichzeitig ein ganzes Ökosystem. Er wird alle Oberflächen mit einem Biofilm überziehen und ein Superficium, ein biologisches Internet der Dinge und Wesen errichten. Der schleimige Belag wird über Böden und Wände kriechen, über die Haut, in den Mund und durch den Darm wachsen und sich als Diarrhoe ergießen. Er wird ein globales Netzwerk sein, das von Wasserleitungen und Flüssen über Ozeane und Wälder bis in die kleinsten Eisspalten der Antarktis reicht. Der Schleim wird Demiurg und Daimonion sein. Ray hat sich aufgelöst. Die Schleimzeit ist angebrochen. Alles kommuniziert molekular. Quorum sensum.